ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Oft zog ich schwer bewaffnet in den Wiesenkrieg, der den Schmetterlingen, Schnecken und Feldmäusen galt, um dann für viele Stunden nichts zu tun und nichts zu sehen als die Grashalme, die sich in Sonnenschein und Wind bewegten.
Ich fliege, rief die Biene Maja. Das kann nur Fliegen sein, was ich tue. Oh, das ist aber in der Tat etwas ganz Ausgezeichnetes.
In der Einfalt meines Gemüts und meines Glücks beschloss ich, im Leben niemals etwas anderes zu tun. Ähnlich ist es gekommen.
Als Ernst Waldemar Bonsels im Alter von 69 Jahren an einem bösartigen Tumor erkrankte, ertrug er die Diagnose mit Fassung. Schließlich könne er auf ein Leben zurückblicken, in dem es ihm immer gut gegangen sei, schrieb der Erfinder der Biene Maja kurz vor seinem Tod am 31. Juli 1952. Ihm schon, möchte man anmerken. Den 5 Kindern, 3 Ehefrauen und der unüberschaubaren Zahl seiner Liebhaberinnen dagegen nicht unbedingt.
In seinen Garten bin ich hineingegangen. So tief, dass meine Füße nicht mehr zurück.
Ihre Augen glänzten, ihr Herz jubelte. Ja, du fliegst, sagte die Honigträgerin, die Mühe hatte, an Majas Seite zu bleiben. Das sind die Linden, auf die wir zufliegen, unsere Schlosslinden. Daran kannst du dir die Lage unserer Stadt merken. Aber du fliegst wirklich sehr schnell, Maja. Das kann man gar nicht rasch genug, sagte Maja. Oh, wie duftet der Sonnenschein.
Wo begann die Biene Maja ihren abenteuerlustigen und letztlich sehr einträglichen Flug, der sie mit Grillen, Käfern, Fliegen und Glühwürmchen bekannt machte? Wo stand eigentlich ihr Stock? Für die Schleißheimer Heimatforscherin Michaela Wienke ist die Sache klar. Im Garten des Anwesens Freisinger Straße 28, direkt gegenüber der Mauer des Schleißheimer Schlosses.
Es gibt im Schlosspark einige Stellen, die man in der Biene Maja wieder finden kann, die man sicher auch wieder rekonstruieren kann, wo genauer beschrieben ist, Wäldchen oder der Lauf von einem Bach, der dann da einmündet in einen größeren Teich. Und die kann man auch heute noch im Schlosspark finden, weil der ist ja weitgehend immer noch genauso im gleichen Zustand wie zu der Zeit, als Bonsels seine Biene Maja geschrieben hat.
Ich stamme vom Volk der Bienen im Schlosspark. Die regierende Königin ist Helene die Achte.
An der Freisinger Straße 28 in Schleißheim lebte damals der Schriftsteller Bernd Isemann mit seiner Frau Helene und dem gemeinsamen Sohn. Einen Teil seines von einem riesigen Garten umgebenen großen Hauses hatte er in den Jahren 1910 bis 1912 an Waldemar Bonsels vermietet. Der jedoch setzte hier seine schwangere zweite Frau Elise ab.
In seinen Garten bin ich hineingegangen. So tief.
Und tauchte selbst allenfalls tageweise auf, um an seinem Kindermärchen die Biene Maja und ihre Abenteuer zu schreiben. Zumindest spricht Isemann in seinem Buch »Mein Garten« nur von Stippvisiten des Gastes. In den Augen des begeisterten Hobbygärtners war der Schöpfer der heute weltberühmten Biene ein Ignorant, wenn es um botanische Details ging.
Ich zeigte ihm die possierlichen Gelbrüben. Er sah sie gar nicht. Wenn sie Fetische aus dem Mombasa-Gebiet gewesen wären, hätte er die ganze Lieferung gekauft und 3 Tage lang von nichts anderem als der künstlerischen Vollendung im primitiven Stil dieser Grotesken geredet. Nun drängte er mich geflissentlich zum Gemüsegarten hinaus, in seiner heftigen, nirgends verweilenden Art, und umschritt den Rasen, als ob er im Gang eines Gerichtsgebäudes auf den Ausruf seiner Angelegenheiten warte. Nur dann und wann blieb er in seiner Rede stehen, sah sich um mit einem
»Du hast es aber schön«,
als ob er das Opfer eines Schicksals wäre.
Sie war ganz geblendet von der Pracht und dem Glanz der Morgensonne umher. Die Blätter leuchteten wie grünes Gold hoch über ihr. Da, wo sie selbst saß, war es noch kühl im Schatten. Oh, du herrliche Welt, dachte die kleine Biene.
Er hat ja direkt den Blick von seinem Schreibtisch quasi in den Schlosspark gehabt.
Ja, und es kommt ja dazu, dass Bernd Isemann selber anerkannter Imker war und Bienen gezüchtet hat. Und da hat er mit Sicherheit also seinen Anschauungsunterricht an den Bienenstöcken von Isemann genommen. Und die sind halt dann darüber geflogen, das ganze Schlossareal.
Sagt der Schleißheimer Kreisarchivpfleger Falk Bachter. Bernd Isemann schrieb damals selbst gerade an einem Kinderbuch, an einer Ameisengeschichte mit dem Titel Nala und Reh. Aber die muntere Biene Maja überflügelte die eher langweiligen Krabbeltiere spielend. Wie überhaupt das Verhältnis zwischen den beiden Schriftstellern nicht gerade ausgewogen gewesen zu sein scheint. Dort der geschäftstüchtige, chamäleonartige Bonsels, hier der bescheidene, sachverständige Hausherr, der sich im Nachhinein doch etwas ausgebeutet fühlte.
Was er von mir lernte oder übernahm, fand ich oft trotz des heftigsten augenblicklichen Widerstandes einige Zeit später in seinen Urteilen wieder, aber in einer Verknüpfung, die ich nicht gewollt hatte. Er fand, dass ich ungemein anregend sei, aber ich hätte nicht den Sinn, meine Gedanken praktisch zu sammeln.
Lindenalleen, Wasserflächen, Wiesen und Wäldchen gibt es auch im holsteinischen Ahrensburg, wo Waldemar Bonsels seine ersten 10 Lebensjahre verbracht hat. Aber in seinem lange nach der Biene Maja veröffentlichten Buch »Tage der Kindheit« verlegte er die ihn prägenden Naturerlebnisse nach Ulsnis. In dem kleinen Dorf an der Schlei bei Schleswig wohnte sein Onkel, ein Pastor. Dem alten Mann und seiner Frau war das Treiben ihres jungen Feriengastes herzlich egal.
Ich weiß noch gut und für immer vom Morgenwind an der Schlei, von seinem Geruch im Frühtau, von Baumwipfeln, in denen ich Laubhütten baute, von den Blumenwiesen mit ihren Schmetterlingen und von der Waldtiefe und dass ich allein war.
Dem kleinen Waldemar erging es rückblickend betrachtet, also genauso wie der frisch geschlüpften Biene Maja. Soll man es eine mystische Initiation nennen? Eine Vermählung mit der Natur? Bonsels selbst spricht in der ihm eigenen blumigen Sprache davon, dass er hier an der Schlei lernte, Zitat, den Liebeswert der eigenen Kräfte zu erproben.
Waldemar, weil es im Walde war.
Was auch immer unter einem Liebeswert der eigenen Kräfte zu verstehen ist, auf jeden Fall nahm damals ganz offensichtlich ein zukünftiger Dichter und Visionär Fahrt auf. Lange vor den Belehrungen des freundlichen Isemann und all den anderen Ideen und Gedanken, die sich Bonsels mit taschenspielerischer Geschicklichkeit aneignen konnte.
Indem ich die Umwelt in die Bereiche meiner Fantasie zog, um sie zu meiner Unterhaltung Gestalt und Wesen werden zu lassen, machte ich den ersten Schritt zum selbstständigen Dasein, so unbewusst und ahnungslos dahintreibend, dass Sonne, Wald und Wiese in meinem Blut mit dem Sommerglück der Landschaft eins wurden.
Mit Nonchalance und halb spielerisch betrieb er seine Geschäfte, aber doch kundig und umsichtig. Er nahm oft skrupellos Geld, wo er es bekommen konnte, und wahrte doch neben seinem auch unseren Vorteil.
Einige Jahre profitierten Freunde wie Hans Brandenburg durchaus von dem wendigen Bonsels, der mit 17 das Kieler Gymnasium abgebrochen und eine Kaufmannslehre gemacht hatte. Der Sohn eines ebenfalls recht unsteten Vaters, der zu guter Letzt als Zahnarzt in den Bodelschwingschen Anstalten in Bethel gelandet war, wollte unbedingt nach Indien. Von der Basler Missionsindustrie jedoch gründlich desillusioniert, kehrte er bald zurück und gründete in München einen Verlag, um die mehr oder weniger brauchbaren Ergüsse seiner Freunde auf den Markt zu bringen. Und den eigenen erotischen Schwulst. Ein schlagfertiger, zu streichen aufgelegter junger Mann.
Dessen tropische Erscheinung in Panama-Hut und indischem Leinen und mit ihren glatten Manieren Misstrauen erregte. Bei anderen hatte der fremde Ankömmling mit seiner Liebenswürdigkeit desto leichteres Spiel, nicht nur bei den Frauen.
Wenn der Jüngling mit der Heißgeliebten geht, in aller Herrgottsfrüh an Leib und Seel, beglückt, verzückt, zwei Drittel schon verrückt, und er plötzlich vor dem Sonnenaufgang steht, so rosig strahlt sie nie an Leib und Seel, beglückt, verzückt, zwei Drittel schon verrückt. Hell klingen alle Saiten zu holdem Spiel. Seine stolzen Blicke gleiten über tausend Herrlichkeiten. Und er zärtlich dann bei ihr um Liebe fleht. Leist zittern ihr die Knie an Leib und Seele beglückt. Verzückt, zwei Drittel schon verrückt. So wirbelt das Gesindel in Lust und Leid um die eigene Galgenspindel. Denn es ist der reine Schwindel in Lust und Leid. Denn es ist der reine Schwindel.
Sie hatte im Grunde eine ruhelose Natur, die kleine Maja. Und sie würde sich wohl kaum schon dauernd in der Gesellschaft der Bienen wohlgefühlt haben. Bei allen Tieren, wie auch bei den Menschen, kommt es vor, dass einzelne Charaktere sich nicht in die Gewohnheiten aller schicken können. Und man muss vorsichtig sein und ernstlich prüfen, bevor man solch ein Wesen verurteilt.
Kaum waren die Abenteuer der Biene Maja 1912 erschienen, stieg Waldemar Bonsels aus dem gemeinsamen Verlag aus. Wem was gehörte, wer wie viel Geld in das Schleißheimer Grundstück bzw. in den E.W. Bonsels Verlag gesteckt hatte, lässt sich heute nicht mehr klären. Eine undurchsichtige Geschichte, sagen die Heimatforscher, die immerhin einen Auflösungsvertrag zwischen Bernd Isemann und Waldemar Bonsels gefunden haben.
Es ist so, dass praktisch die Mutter von dem Isemann, die steuert 13.500 Mark als Darlehen bei, dass er den Vertrag allein übernimmt. Also es steht nicht da, aber es ist dann doch anzunehmen, dass dieses Geld eben der Bonsels bekommen hat.
13.500 Mark zusätzlich zu den überraschend erfreulichen Erlösen aus der Biene Maja. Noch im Jahr 1912 ließ sich der Aufsteiger in der nahe München gelegenen Pasinger Waldkolonie eine Villa errichten. Ums Eck wohnte der Schriftstellerkollege Otto Julius Bierbaum. Bonsels zweite Ehefrau Elise lebte mittlerweile wohl mit den beiden Söhnen, dem zweijährigen Nils und dem gerade geborenen Hans, im benachbarten Obermenzing, während seine erste Ehefrau Claire mit den 6- und 5-jährigen Söhnen Bernd Holger und Frank Lothar schon vor der Scheidung nach Dachau gezogen war.
In seinen Garten bin ich hineingegangen, so tief, dass meine Füße nicht mehr zurück.
Den promiskuitiv lebenden Gatten, dem nichts an einem Familienalltag gelegen war, traf man weder hier noch dort und kaum zu Hause in der Maria-Eich-Straße 75 an. Hans Brandenburg beschrieb den einst engen Freund in seinem Buch »München leuchtete« als
»unrastig in Lebensgier, Schaffen und Reisen«.
»Ich will die blühende Welt sehen und kennenlernen. Ich will keine Gefahren fürchten«, habe ich nicht Kraft und Mut und einen Stachel? Sie lachte vor Übermut und Freude und nahm einen tiefen Schluck Honigsaft aus dem Kelch der Tulpe.
Waldemar Bonsels reiste nach Italien, Ägypten und später auch nach Amerika. Und er berichtete während des Ersten Weltkriegs von der Front. Menschenwege und Indienfahrt heißen die nach der Biene Maja bekanntesten Werke. Seine Hauptgestalten sind Vagabunden, sich unter allerlei Schmerzen, aber dann doch voller Entzücken dem vielgestaltigen Leben hingeben. Wie sein Don Juan.
Da neigte sich ein Frauengesicht zu seinen flehenden Händen. Er litt, er trank, er schmeckte das Licht und Gottes Größe und Gottes Gericht und Sterben und Vollenden. Auf blumigem Acker schlief er ein.
Obwohl er privat oft als Spottdrossel auftrat, was der Schriftsteller literarisch bot, war mehr als pure Wandervogelromantik. Damals, als man noch dem Geniekult huldigte, sah mancher in seinen einsam ringenden, zwischen Trieb und Geist dramatisch zerrissenen Helden Großes. Sprach hier nicht, wabernd geheimnisvoll, ein Seher. Oder, wie Karl Reinfurth, einer seiner Bewunderer 1919, meinte,
der schicksalhaft dämonische Mensch, den es nicht aus Willkür, sondern aus innerer Notwendigkeit in die Ferne treibt.
Flirren, flattern, flirten. Bonsels sagte einmal, dass er jede Latte, die man ihm zwischen die Füße warf, als Sprungbrett nutzte. Ein hübsches Bild, mit dem er seine Haltungslosigkeit zur kunstvollen Akrobatik machte. Wie er überhaupt immerzu auf Effekte zielte und possieren musste, klagte Hans Brandenburg, der ja selbst auf den schönen Waldemar hereingefallen war.
Er konnte und wollte bezaubern, ja blenden. Doch wo es ihm nicht gelang, da griff er zum grundlos feindseligen Bluff.
Ein scharf geschnittenes Gesicht, eine edle, klare Stirn, große, tiefe Augen und ein unendlich feiner Mund, der jedem geheimsten Impuls des Geistes gehorsam ist.
Dazu eine schlanke Gestalt, schmale Hände und beste Kleidung. Der Sohn einer dänischen Mutter muss Charisma besessen haben. Karl Reinfurt, der die Bienengeschichte kaum eines Wortes würdigte, beeilte sich in seiner Waldemar-Bonsel-Studie hinzuzufügen, dass ihm die körperliche Erscheinung des verehrten Schriftstellers nur deshalb der Rede wert erschien,
weil uns ihre Begegnung vorbereitet auf die geistige Gestalt, in der wir in erhöhter Form das Edle und Beherrschte, Innige und Hingebende des Menschen wiederfinden.
Der Autor selbst teilte die hohe Meinung seiner Fangemeinde nicht unbedingt. Ein wiederum edler Zug. In den biografischen Notizen, die Karl Reinfurts Studie beigegeben sind, blickte er bei aller Stilisierung recht nüchtern auf seine Münchner Anfänge zurück. Oder kokettierte der Bestseller-Autor hier etwa nur?
Als ich mit 24 Jahren meinem Freunde Hans Brandenburg, der als Schriftsteller bekannt war, meine ersten Prosaversuche zeigte, gestand er mir eine Fülle guter menschlicher Eigenschaften zu, von denen ich keine einzige besitze. Beschwor mich aber, niemals wieder eine Zeile Prosa zu schreiben. Ich versprach es. Auch seiner Schwester, die sehr früh meine Frau wurde, hielt ich meine Versprechungen nicht.
Ach, erzählen Sie von den Menschen, bat Maja. Haben die Menschen einen Stachel?
Mein Gott, sagte Schnuck, die Libelle, was sollten Sie damit anfangen? Nein, Sie haben schlimmere Waffen gegen uns und Sie sind uns sehr gefährlich. Es gibt niemand, der nicht Angst vor Ihnen hätte. Besonders vor den Kleinen, bei denen man die Beine deutlich unterscheiden kann. Diese heißen Knaben.
So bevölkerte ich die Welt nach meinem Sinn und errichtete ein Königreich. Die Untertanen meines Reichs, von den Vögeln bis zu den Farnkräutern, erfreuten sich meiner Huld und bebten unter meiner Ungnade.
Waldemar, weil es im Walde war.
Täter oder Opfer? Bonsels, den drei Schwestern und die Mutter ordentlich verwöhnt hatten, schien sich in beide Rollen einfühlen zu können. Hans Brandenburg wohnte mit ihm um das Jahr 1904 herum in Schwabing zusammen. Als er eines Nachts nach Hause kam, war der Vogel, eine Wachtel, verschwunden, die er kurz zuvor in der Schellingstraße aufgegriffen hatte.
Ich fand in dem leeren Bauer, wie von ihr zurückgelassen, einen Zettel mit meinen Versen. Nur durch dich kann leben, Sonne, dein stürmisches Kind. Denn Bonsels, nicht durchaus ein Menschenfreund, war ein Tierfreund.
Der Mistkäfer Kurt, die Grille Iffi, die Stubenfliege Puck, der Schmetterling Fritz. Heuschrecken, Wanzen, Ameisen. Der Berliner Verlag kündigte die Geschichte von der Biene Maja 1912 ziemlich beschönigend an, dass nämlich in kaum einer anderen Geschichte
die Symbole der Natur so friedsam keusch zur einfachen Wahrheit des Lebens werden.
Aber die Welt der Biene Maja ist keineswegs heil. Schönheit und Schrecken, beides gehörte in Waldemar Bonsels Weltbild eng zusammen. Im fiktiven Wald- und Wiesenidyll lauern Feinde, und zwar in Form von Wespen, sogenannten Knabenmenschen oder Spinnen. So schnappt sich im dritten Kapitel, das den beschaulichen Titel »Der Waldsee und seine Leute« trägt, die herrlich glänzende Libelle Schnuck, ohne lange zu fackeln, einen Brummer.
»Lassen Sie ihn los!« rief Maja, und in ihre Augen kamen Tränen. »Er heißt Hans Christoph. Er ist doch so ein netter, sauberer Herr und hat Ihnen, soviel ich weiß, nichts zuleide getan.« Die Libelle sah Hans Christoph nachdenklich an. »Ja, er ist ein lieber kleiner Kerl«, antwortete sie zärtlich und biss ihm den Kopf ab.
»Ich bin nie einem anderen begegnet, in dem das Beste und das Böseste oder ganz einfach das Gute und das Schlechte so dicht beieinander wohnten. Als wir ihn kennenlernten, war er noch ein Jüngling mit allen schlummernden und erst erwachenden Möglichkeiten. Und nur deshalb«, und freilich auch, weil sie selbst ein unbeschriebenes Blatt war, durfte meine Schwester ihm verfallen.
Dass meine Füße nicht mehr zurück über den Kies finden, dass sie verweilen müssen im Schatten seiner Blätter.
Denn sonst zeugte es beinahe gegen den Wert oder die Selbstständigkeit einer Frau, wenn sie ihn liebte, so stark seine Anziehungskraft immer sein mochte und so unzählige ihm auch nachliefen.
Hans Brandenburg fühlte sich durch Waldemar Bonsels flatterhaftes Verhalten persönlich gekränkt. Denn das Glück schien perfekt zu sein, als sich der Freund mit Bernd Isemann und dem Buchhändler Karl Strauß zu dem E.W. Bonsels und Co. Verlag zusammenschloss.
E wie Ernst und W wie Waldemar.
Und zur Kompanie gehörten eigentlich auch wir anderen, Dichter und Kameraden, Männlein und Weiblein.
Die bunten Blumen schienen sie zu rufen, die stillen, beschienenen Fernen lockten sie und der blaue Himmel segnete ihren jauchzenden Jugendflug.
Über uns stand kein Stern des Bundes oder der Bünde, die alle reine Männerbünde waren, sondern wir standen mitten in dem fruchtbaren Chaos eines innerlich noch feuerflüssigen Erdsterns mit seiner mann-weiblichen Spannung, mit dem absoluten Wert der Polarität, mit seinem großen Du.
In der anfänglichen Euphorie ihrer jugendbewegten Freundschaft förderte Hans Brandenburg sogar Waldemar Bonsels Beziehung zu seiner Schwester Claire, während er selbst es mit dessen Lieblingsschwester Annie versuchte. Die Beziehungen zu den Frauen waren den Gefühlen der Männer untereinander nachgeordnet. Sie seien letztlich nichts als eine Übertragung des Urerlebnisses der Jünglingsfreundschaft gewesen, meinte Hans Brandenburg später.
Denn gerade weil uns jede mann-männliche Liebesbeziehung fernlag, hatte der Eros unserer Freundschaft den Ausweg nach der weiblichen Seite des gleichen Blutes gesucht und gefunden und dort Wurzeln geschlagen, weil es nur auf diese Weise zur Liebe werden, Blut trinken und umarmen konnte.
Mein Gott, rief Maya ganz heiß vor Erregung und Freude. Sehen Sie dort den Menschen? Wie schön, wie gut. Begeistert es Sie nicht? Die Mücke sah erst Maya sehr erstaunt an und drehte sich dann langsam nach dem Gegenstand ihrer Bewunderung um. Ja, sagte sie, er ist gut, gewiss. Ich habe ihn eben angebohrt. Schauen Sie, mein Leib schimmert rot von seinem Blut.
War Bonsels ein Zyniker? Wenn ja, was hatte ihn dazu werden lassen? In seinem einzigen Werk, das man heute noch neben der Biene Maya gut lesen kann, in dem autobiografischen Erzählband Tage der Kindheit, schildert er, wie ein Spielkamerad vor seinen Augen im eiskalten Meerwasser des Hafenbeckens ertrinkt, weil er sich beim Springen von Scholle zu Scholle ungeschickt angestellt hat. Durchgefroren läuft der kleine Waldemar heim, auf den bleifarbenen Schattenriss der Stadt Ahrensburg zu.
Ich sah dies längst gewohnte Bild, als erblickte ich es zum ersten Mal und zugleich gewissermaßen im Leid und Zauber eines denkwürdigen Abschieds. Wie war mir denn? Eine neue Zuständigkeit der Dinge brach an. Es schaukelte mich sanft und bedeutend eine erhabene Ahnung, als wäre die Beständigkeit der Dinge nur ein Traum.
Der Tod, das andere große Thema von Bonsels, neben dem Eros. Sein einziger Bruder war als Kind aus Versehen von einem Spielkameraden erschossen worden. Die Botschaft der synkretistischen Privatreligion, die der Schriftsteller im Laufe der Jahre weiterentwickelte, lautete: Decke die eigene Wesenhaftigkeit auf. Erleb dich als Teil der ständig werdenden und vergehenden Natur. So verlieh er nicht nur dem eigenen bunten Treiben höhere Weihen. Im ideologisch gärenden Deutschland der 20er und 30er Jahre stieß sein Gedankengut auf große Resonanz. Bei allem Zwiespalt, den der janusköpfig wirkende Autor immer auch auslöste.
Aus den Büchern Bonsels fallen den arglosen Leser ganze Schwärme giftiger Stachel an, sodass man an jenem an sich harmlosen und auch lieblichen Roman für Kinder, der er freilich nicht durchaus ist, auch keine rechte Freude mehr haben kann.
So ein Kritiker 1921, der sich an dem verfänglichen Naturevangelium der Biene-Maja-Fortsetzung Himmelsvolk störte. Der Prototyp der wackeren Imme jedoch war während des Ersten Weltkriegs zu einer der beliebtesten Soldatenlektüren avanciert. Kein Wunder. In einer heroischen Schlacht siegt ihr Stock gegen gefährliche Eindringlinge, gegen Hornissen.
Es gab eine traurige Arbeit im Stock an diesem schönen Sommermorgen voll Blumenblühen und Sonnenschein. Die Toten mussten hinausgeschafft und die Verwundeten verbunden und gepflegt werden. Aber bevor der Mittag heraufzog, begann schon wieder die gewohnte Arbeit im Stock, denn die Bienen feiern weder ihren Sieg, noch trauerten sie lange um ihre Toten. Ein jeder trug seinen Stolz und seinen Schmerz still mit sich herum und ging seiner Pflicht und Arbeit nach.
Keine weihevolle Stunde reiner Erhobenheit im Schall der Kirchenorgel, Kein Chorgesang und selbst keine Demut vor dem Kelch der Menschenerlösung unter dem Kreuz des vollkommenen Sohnes bringt ein Herz Gott näher, als die Augenblicke höchster Liebeslust es tun.
Am 4. August 1905 heiratete der 25-Jährige Hans Brandenburgs Schwester Claire und bekam mit ihr kurz hintereinander zwei Söhne. In dieser Zeit legte Bonsels ein Album an. Es befindet sich heute mit einem großen Teil seines Nachlasses in der Monacensia, dem literarischen Archiv der Stadt München. Dieses Tage- oder Skizzenbuch, in das er Fotos seiner jeweiligen Freundinnen und von einigen Freunden klebte, könnte der Versuch gewesen sein, den Überblick zu bewahren. Auch wenn zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Theorien des Matriarchatsforschers Johann Jakob Bachofen im Schwange waren und sich jeder anständige Münchner Bohemien mit praktischen und theoretischen Fragen des Heterentums beschäftigte. Der Kosmikerkreis um Karl Wolfskehl mit Alfred Schuler und Ludwig Klages etwa, die Gräfin zu Reventlow, Stefan George. Waldemar Bonsels nahm die Sache mit den Bienchen und Blümchen vielleicht doch ein bisschen zu wichtig.
Begonnen im Januar 1907 in München-Schwabing.
Auf der ersten Seite notierte der unstete Kaufmann und Verleger als Motto gewissermaßen einen Satz des bewunderten Schriftstellers Hermann Stehr. Und zwar die wohl an ihn persönlich gerichtete Aufmunterung:
Wenn Sie ernst gegen sich selbst bleiben, so steht Ihnen Großes bevor.
Ernst, Waldemar Bonsels.
Ernst gegen sich selbst bleiben. Dann sprach nichts mehr dagegen, sich treiben zu lassen, mal hier, mal dort an Blüten zu naschen und keinerlei Schuldgefühle zu empfinden. Letztlich diente alles dem einen großen Werk, an dem der junge, eigentlich protestantisch-pietistisch erzogene Mann damals gerade zu sitzen meinte.
Don Juans Tod. Ein Epos in vier Gesängen. Erster Gesang. Aus heißer Scham, die seine Stirn verbrannte, brach ungefüge ein beschwingter Wille. Sie war es, die der Erde Freuden kannte. Ein holdes Lachen segnete die Stille. Da stürmte sein Blut ins Licht empor.
Die Mädchen und Frauen in dem Album, das Bonsels bis zum Jahr 1920 führte, heißen Clara, Hilde, Paula, Margarete, genannt Gretel, Emilie, Anna Maria, Carla, Hertha oder Mimilita.
Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Der Waldemar, das ist ein Barbar. Manchmal möchte ich vor ihm fliehen, aber ich liebe ihn. Am Morgen er, am Abend er, das ist mein Lebenslauf. Ich schlaf mit seinem Namen ein und steh auch mit ihm auf. Er heißt Waldemar und küsst wunderbar. Ach, der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn. Oi, Waldemar.
Viele der Fotos sind sauber beschriftet, mit Namen und Jahreszahl. Einige bleiben auch namenlos.
Für dich,
hat eine lächelnde Mathilde im August 1917 quer über ihr Foto geschrieben. Manche tragen brave Blusen mit Stehkragen und Perlenkette, andere Reformkleider, dazu Zöpfe, Hüte, Schleifen, Haarkränze und schmachtende Blicke.
Waldemar.
Hier eine gepresste Blume, dort sogar das Bild einer komplett entkleideten Dame.
O brennendes Bleich im Blau, er sah das All als tobendes Licht. Wohin soll ich mich wenden?
Immer wieder gibt es auch Fotos von seiner ersten Ehefrau, der niedlichen Claire. Das letzte zeigt sie mit dem erstgeborenen Sohn auf dem Schoß, dem etwa eineinhalbjährigen Frank Lothar. Aber da ist längst auch schon Elise, Bonsels zweite Ehefrau, im Album präsent. Lasziv, wie eine Indianerin mit langen Muschelketten behangen und nur in ein Tuch gewickelt.
Dass sie verweilen müssen, im Schatten seiner Blätter.
Die private Schönheitsgalerie umfasst ein breites Spektrum an lieblich bis herben weiblichen Typen. Die meisten sind sehr hübsch. Bonsels, der in seinen Texten Frauen meist als unschuldige, tierengleiche Naturwesen beschrieb, kam es vor allem auf Hingabefähigkeit an.
Dass sie verweilen müssen. Im Schatten seiner Blätter, unter dem strahlenden, schweren Augen des Mittags.
Der blauäugige Waldemar ertrug keinerlei Abfuhr. Ironisch provokativ, wie es seine Art war, soll er deutlich erklärt haben, welche weiblichen Charaktereigenschaften er bevorzuge.
Gänschendummheit und kritiklose Annehmlung. Sie sind ja eine ganz dralle kleine Person.
Lassen Sie mich los, schrie Maya, oder ich steche Sie ins Herz.
Gleich ins Herz, lachte der Räuber. Das ist ja sehr mutig. Aber es hat noch Zeit, meine Kleine.
Die Ehe der Streitsteile wird aus Verschulden des Beklagten wegen Ehebruchs mit der Ärztinstochter Hildegard Möllhauser geschieden. Der Beklagte habe in der letzten Zeit Ehebruch mit Hildegard Möllhauser begangen. Deshalb lebe die Klägerin seit Februar 1908 von dem Beklagten getrennt. Beklagterseits wurde Klageabweisung beantragt, jedoch beigefügt, die Ehebruchsbehauptung könne nicht bestritten werden. Die Zeugin Möllhauser hat die Aussage verweigert. Also daraus geht schon hervor, dass er zwar versucht hat, es irgendwie noch abzuwenden, aber er hat auch nicht behaupten können, dass es da keinen Ehebruch gegeben hätte.
Claire verstand nicht, dass die Vielgestalt des Lebens mich tiefer und schmerzlicher lockte, als ihr Wesen und ihre Liebe, denen ich die erste Zuversicht vor der Allmacht des Herzens und vor der Heiligkeit der Kunst verdankte.
Den Schleißheimer Heimatforschern Falk Bachter und Michaela Wienke fällt es schwer, für ihr Studienobjekt Sympathie aufzubringen. Denn was sie auch ausgraben, die Dokumente und Briefe belegen, dass Waldemar Bonsels seine beiden Ehefrauen, Claire Brandenburg und Elise Ostermeier, mit den Kindern Frank Lothar, Bernd Holger, Nils und Hans, ziemlich schnell wie überflüssige Anhängsel behandelte.
Also menschlich ist er nicht unbedingt der Sympathischste, finde ich. Also.
Ja, also ich sehe es schon auch so, weil ich denke, er hat seine eigene Familie, seine eigenen Kinder, sehen wollte er sie überhaupt nicht und bezahlt hat er auch nur, wenn sich's nicht mehr anders regeln ließ. Und auf der anderen Seite hat er in Capri gelebt und ein Haus in München gehabt. Und ich glaube auch durch die Biene Maya, wenn man sieht, wie schnell die durch die ganze Welt gegangen ist, doch eine ganze Menge Geld verdient. Und von daher hätte er sich da sicher großzügiger zeigen können seinen Kindern gegenüber.
Da flog sie schon durch die Luft. Es war ihr gar nicht recht zu Bewusstsein gekommen, dass sie aufgeflogen war. Die Waldwiesen und ihre Blumenhänge hatten sie gerufen. O du lieber Gott, dachte sie, wie herrlich ist es zu leben.
Der gottbeseelten Biene Maya verdankte Waldemar Bonsels letztlich alles. Sein Ruhm, sein Geld. Dabei hat der begabte Selbstvermarkter das Kindermärchen vielleicht gar nicht ernst gemeint. Wer weiß. Eine erste Verfilmung des Stoffes mit lebendigen Insekten zog sich von 1924 bis 1925 knapp 2 Jahre lang hin. Ein Stummfilm, künstlerisch wertvoll. Das Buch prägte Generationen von deutschen Kindern. Es gibt Hörspielfassungen, Theaterbearbeitungen und zahlreiche Übersetzungen. Ihren weltweiten Durchbruch schaffte die Geschichte allerdings erst gut 20 Jahre nach Bonsels Tod, 1976, als Zeichentrickfilm. Verharmlost, verflacht und von allzu gewalttätigen Szenen bereinigt.
Heute peitschte mich der Wille zu herrschen gewaltig auf, morgen erlag ich der Sehnsucht zu dienen. Der Wechsel solcher Einstellung vollzog sich jäh, leicht und ohne Schmerz und Reue, weil ich allmächtig war und immer das Nächste, das mir begegnete, lockte und verführte mich gnädig in seinen neuen Lebensbereich.
Der gut 50-jährige Waldemar Bonsels beschreibt seine kindlichen Fantasien wie sexuelle Exzesse. Dass ihm sadomasochistische Gedankenspiele nicht fernlagen, bewies er gleich zu Beginn seiner schriftstellerischen Karriere. In dem 1908 im eigenen Verlag erschienenen Text »Kyrie Eleison« wird das Mädchen Marita von einem alten Mann mit einem Messer geschändet. Aber womöglich war der Ärger mit der Zensur als kostenlose Werbung ja einkalkuliert.
Maya glaubte, die Besinnung zu verlieren. So sehr erschütterte sie dieser Vorgang. Sie konnte lange kein Wort hervorbringen und musste nun voll Grauen die krachenden und knuspernden Laute hören, unter denen der Körper des stahlblauen Hans Christoph über ihr zerlegt wurde.
Wie viel Bonsels steckt in der Biene? Wie viel Maya im Waldemar? Zusammen mit dem Fortsetzungsband Himmelsvolk aus dem Jahr 1915 bilden die Abenteuer des vermenschlichten Insektes zwar eine Ausnahme im Werk des neoromantischen Schriftstellers. Aber auffällig viele seiner Geschichten erzählen von der Erotik und dem Schmerz weiblicher Adoleszenz. Da ist die Tänzerin Aimée.
das Mädchen Mare.
Wald Emar.
Das Anje-Kind, die jugendliche Schlossverwalterin Afra. Auch Maya ist letztlich ein kleines Mädchen, das seine ersten Erfahrungen macht. Waren die Heldinnen wirklich nur ein Zugeständnis an die Schar der Leserinnen, die sich von Bonsels sehnsuchtsvollem, sentimentalem Grundton angezogen fühlten?
Dass sie verweilen müssen, im Schatten seiner Blätter.
Einige seiner Kollegen sahen es zumindest so. Kurt Tucholsky verspottete den literarischen Schürzenjäger als Waldemarine und Waldine. Und Franz Bley charakterisierte ihn in seinem 1920 veröffentlichten satirischen Bestiarium als blutleeres Neutrum, als das Bonsels.
Eine englische, sehr bewegliche Windhundrasse, die nur männlich, aber mit starken weiblichen Merkmalen behaftet vorkommt. Daher liebt es das Bonsels, auch außerhalb der läufigen Zeit nach weiblichen Hunden zu jagen, um dadurch die Männlichkeit seines Geschlechts auffälliger zu machen. Da sich aber alle echten weiblichen Tiere von der Zwitterhaftigkeit des Bonsels abgestoßen fühlen, so gesellen sich um ihn nur solche Hündinnen, deren weibliches Geschlecht ebenso fragwürdig ist wie sein männliches, wodurch wieder sein Verhalten illusorisch wird. Dem ölig glatten Fell entspricht ebensolche Gangart.
Ob in Religion, Literatur oder Privatleben. Bonsels ging es immer nur um das eine, um das vollkommene Verschmelzen mit dem anderen Geschlecht. Oder drastischer noch, um das Einswerden mit der beschützenden Mutter bzw. mit der Mutter Gottes.
Der Weg zu Gott geht über die Heimkehr in den Schoß der Mutter,
interpretierte einer der Bonsels-Bewunderer dessen Roman Marius Heimkehr aus dem Jahr 1937. In seinem Jugendwerk Don Juan schreckte der Autor sogar vor Blasphemie nicht zurück.
Seht, die in Hoheit, die im Sternenreigen der freien Unschuld ihre Demut bot, ward heiß und arm in Fleisch und Blut sein Eigen.
Bonsels auffällige Vorliebe für Maria trägt obsessive Züge. War es eine Art Beschwörungszauber?
Waldemar, weil es im Walde war.
Der Name Maria, dessen Kurzform Maya im Indischen übrigens Wunderkraft, Schein oder Trugbild bedeutet, zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben und Werk.
Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Maya, vom Volk der Bienen.
Von dem jüdischen Mädchen Mia Stern in Bonsels Kindheitserinnerungen angefangen.
Nie wieder bis an den heutigen Tag habe ich ein Mädchen so heiß und hingegeben, mit so viel Glanz und Glut und Trauer geliebt.
Bis zu seiner letzten Ehefrau, Rosemarie Bachofen.
Vorbereitet durch die Bonsels Lektüre in der Familie, sie und ihre Geschwister lernten mit der Biene Maya lesen, wurde die Begegnung mit Waldemar Bonsels wegbestimmend für ihr weiteres Leben.
Am Schluss war er in seinem Haus in Ambach von kostbaren Heiligenfiguren umgeben, denn Bonsels sammelte gotische Statuen, neben siamesischen Plastiken, griechischen Münzen und Geigen.
Mayas Herz klopfte stürmisch. Oh, sie hatte seit langem einen heißen Wunsch, aber sie wagte es nicht, ihn vorzubringen. Aber der Elf schien es zu ahnen, denn er lächelte so, dass man ihm nichts verschweigen konnte. »Nun«, fragte er und strich sich das goldene Haar aus der reinen Stirn. »Ich möchte die Menschen kennenlernen, wie sie am schönsten sind«, sagte die kleine Biene heiß und rasch.
Und die kleine Maya bekommt sie zu sehen. Im 11. Kapitel. Männchen und Weibchen beim Schmusen im Mondlicht. Ja, liebe Kinder, so machen es die Menschenwesen. Nun macht brav die Äuglein zu.
Anfangs glaubte sie, das ganze Erlebnis der letzten Nacht sei ein schöner Traum gewesen. Aber dann entsann sie sich. Nein, es war Wirklichkeit gewesen. Draußen brannte die Sonne heiß auf den Blättern. Es zog ein warmer Wind und sie hörte die vielerlei Stimmen der Insekten. Ach, was wussten die anderen? Und was wusste sie? Sie war so stolz auf ihr Erlebnis, dass sie gar nicht rasch genug hinauskommen konnte. Sie meinte, alle müssten es ihr ansehen, was ihr geschehen war.
In seinen Garten bin ich hineingegangen. So tief, dass meine Füße nicht mehr zurück über den Kies finden.
Die Dichterin Paula Ludwig, die zwischen 1921 und 1929 ein Verhältnis mit Bonsels hatte, tat sich schwer damit, dass sie nicht die einzige Frau an seiner Seite sein durfte. Gleichzeitig war der immer noch blendend aussehende Mitvierziger, nämlich mit der bekannten Tänzerin Edith von Schrenk liiert, der Mutter seines fünften Sohnes. Den kleinen Kai zog übrigens Elise, die zweite Gattin, zusammen mit den beiden dritt- und viertgeborenen Söhnen auf. Und dann gab es da noch Maja, Ediths Schwester, die dem gefeierten Autor als Sekretärin unentbehrlich war. Und viele, viele andere vermutlich. Die junge Pamela Wedekind zum Beispiel.
Es gibt ein Buch, wo eine Widmung drin ist von Waldemar Bonsels an meine Mutter von 1927. Und da steht für Pamela Wedekind anlässlich ihres ersten Besuchs in Ambach. Also glaube ich, dass da die Verbindung begonnen hat. Damals war Pamela 21 Jahre alt.
Anatole Reniers Mutter, die knabenhafte, auch homosexuell interessierte Pamela Wedekind, hatte 1927 wohl eine Affäre mit dem berühmten Autor.
Ich könnte es mir gut vorstellen, dass es so gewesen ist, vielleicht mal eine kurze, flüchtige Affäre, aber eine lange Freundschaft. Und wir hatten eine Gitarre zu Hause, die hatte Waldemar Bonsels meiner Mutter geschenkt. Auf der haben wir als Kinder oft gespielt.
Die Zeit ist rasch entschwunden, die Zeit der Tat, überdeckt von tausend Wunden, bei lebendigem Leib geschunden. Bleibt ihr Herrn, solang noch euer Auge blitzt, und Mann uns Weib entzückt, dann Leib und Seel, hallo, horrido, vor Freuden nicht, hallo. So wirbelt das Gesindel in Lust und Leid um die eigene Galgenspindel, denn es ist der reine Schwindel in Lust und Leid, denn es ist der reine Schwindel.
Sich einverleiben und anverwandeln. Bonsels, der Frank Wedekinds Drama Lulu sehr schätzte, übertrug seine Verehrung auf die Tochter des früh verstorbenen Dramatikers. Ebenso blieb er zuletzt auch an der Tänzerin Rosemarie kleben, einer Verwandten des Matriarchatsforschers Johann Jakob Bachofen. Was jedoch nicht heißen soll, dass der Schriftsteller irgendwann die Monogamie für sich entdeckt hätte. In seiner Villa in Ambach am Starnberger See, die er sich 1918 gekauft hatte, muss es zugegangen sein wie im Taubenschlag. Die Noch-Ehefrau Elise lebte mit den drei Buben natürlich woanders. Anatole Reniers Mutter Pamela zog einige Jahre nach ihrer vermutlichen Affäre in das Haus nebenan.
Die Sage geht, dass der Großvater Bierbichler, der Gastwirt, der musste immer das Gepäck der einen Freundin abholen und zum Schiff bringen, und dann mit dem nächsten Schiff kam die nächste Freundin an und dann musste er deren Gepäck wiederum zurückbringen in das Haus.
Dass sie verweilen müssen im Schatten seiner Blätter, unter dem strahlenden, schweren Augen des Mittags.
Es wird mir sehr schwer, jemanden leiden zu sehen. Oh, tröstete sie Schnuck, das liegt an ihrer Jugend, meine Freundin. Aber ich muss nun fort in die Sonne. Es ist hier reichlich kühl.
Wer von den auserkorenen Damen nicht an Liebesschmerz zerbrach, arrangierte sich mit der Situation und schloss im besten Falle Freundschaft mit den Rivalinnen. Nachdem sie 15 Jahre lang gute Miene zum bösen Spiel gemacht hatte, ließ sich Bonsels zweite Frau Elise 1926 aber dann doch scheiden.
Die Ehe wird aus Verschulden des Beklagten geschieden. Aus der Ehe sind zwei noch minderjährige Kinder hervorgegangen. Seit Februar 1926 leben die Eheleute getrennt. Schuld daran ist nach den Behauptungen der Klägerin, dass der Beklagte seit längerer Zeit mit der Sekretärin Maja von Schrenk in Ambach ehewidrige Beziehungen unterhält. Es ist dem Gericht hinreichend nachgewiesen, dass der Beklagte bis in die letzte Zeit mit der Zeugin eine enge Freundschaft unterhält, die so weit geht, dass auch Küsse getauscht und sonstige Zärtlichkeiten gezeigt werden.
In dem schier unüberschaubaren Nachlass Waldemar Bonsels, der unter anderem 9500 Briefe an und von Freundinnen enthält, finden sich auch einige Anekdoten, die die dritte Ehefrau des zweiten Sohnes niedergeschrieben hat. So soll der Maler Hans Paula einmal gemütlich mit ihm im Café zum Kater Hedi Geigei auf Capri gesessen haben. Er fragte, ob es zutreffe, dass Bonsels unzählige Frauen geliebt habe und noch immer liebe, worauf der Dichter erwiderte:
Das gehört zu meiner Arbeit.
Darauf Paula:
Dann sehen Sie sich vor, lieber Herr Bonsels, dass Sie sich nicht überarbeiten.
Bonsels soll sich sehr amüsiert haben.
Der Borgkäfer war ein arbeitsamer und ernster Mann, der viel Sorgfalt auf die Fortpflanzung seiner Familie legte und es auf diesem Gebiet zu hübschen Erfolgen gebracht hatte. Er sah mit Stolz auf etwa 50 regsame Söhne zurück, die alle zu den besten Hoffnungen berechtigten.
Meine Frau hat es so eingerichtet, dass keiner dem anderen in die Quere kommt, sagte Fridolin.
Wie geht es Ihren Kindern? Fragte Maja freundlich.
Fridolin dankte. Ich übersehe die Sache nicht mehr recht, sagte er zögernd. Aber ich gebe mich der Hoffnung hin, dass alle gedeihen.
Bonsels fünf Söhne, Frank, Holger, Nils, Hans und Kai, mussten buhlen und betteln, damit sich der Vater ihnen ab und zu widmete, während er seine jeweiligen Geliebten wesentlich großzügiger mit Geld und Hingabe bedachte. Was er in den Korrespondenzen lesen musste, hat den Schleißheimer Kreisarchivpfleger Falk Bachter ziemlich erschüttert.
Wenn man denkt, dass der eine Sohn, der Konzertpianist dann dran ist, dass der eben ihn bittet, ob er ihm doch nicht bitte einen abgetragenen Anzug und Mantel und Hose schenken könnte. Und im gleichen Zeitraum schreibt dann eine Malerin an ihn, wortwörtlich schreibt sie, heute muss ich dich um Geld anpumpen. Wir wissen ja alle, dass du mit deinen Büchern ein Vermögen gemacht hast. Und dann kommt der Sohn und muss wirklich betteln. Und es kam dann so weit, dass sogar zur Zwangsvollstreckung, weil er im Monat 35 Mark nicht bezahlt hat, dann ist zur Zwangsvollstreckung gekommen, weil er zwei Monate nicht bezahlt hat.
Zu wirklich hässlichen Auseinandersetzungen kam es jedoch erst, als die 30 Jahre jüngere Witwe Rosemarie alleine über das Bonselsreich herrschte. Denn der Ehevertrag, der bei der Heirat kurz vor dem Tod des Bestsellerautors vereinbart worden war, schloss die Kinder vom Erbe aus. Als später die Tantiemen aus der Zeichentrickserie flossen, wollte der einzig noch lebende Sohn Hans einen kleinen Anteil an Mayas Honig töpfen. Vielleicht hat er nicht ganz den hohen Ton des Vaters getroffen. Ein Gericht verwarnte den Sozialrentner, der im selben Jahr wie die Biene zur Welt gekommen war, wegen versuchter Nötigung. Geld gab es natürlich nicht.
Auf wen knien war ihm zum ersten Male, wie wenn gefühlt die nie geneigte Schale der Ruhe winkte, die aus immer hellen und unversiegten heimatlichen Quellen barmherzig aus Marias Händen rinnt.
Schachspielen, Zigarre rauchen, mit Gästen plaudern, Schauspielerinnen und Musikern bei ihren Darbietungen lauschen, Damenbesuche empfangen. Das Dritte Reich überstand Waldemar Bonsels wie die Jahre zuvor und danach. Spielerisch. Dass seine Bücher bis auf die Biene Maja und zwei weitere 1933 zunächst im Feuer landeten, lag an den erotischen Jugendsünden, die den Nazis nicht ins Konzept passten. Aber da war ja noch der Präsident der Reichsschrifttumskammer, Hans Joost, der Schriftstellerkollege und Nachbar am Starnberger See. Der letztlich unpolitische Lebemann war schnell rehabilitiert. 1941 erschien die Schrift Waldemar Bonsels, ein deutscher Dichter. Zwei Fotos des ernst blickenden, germanisch-nordischen Lüstlings inklusive.
Die deutsche Seele ist undenkbar ohne diese Sehnsucht des Blutes nach Rausch und Taumel. Die Sehnsucht der Sinne nach Farben und Gluten. Die Sehnsucht des Geistes nach Harmonie mit dem Unendlichen.
Da lächelte der junge Offizier die kleine Maja an und sagte ganz eigenartig ernst und fast ohne Traurigkeit:
Ich muss sterben.
Die kleine Biene konnte nicht antworten. Ihr war, als begriffe sie zum ersten Mal, was es hieß, sterben zu müssen. Ihr schien, als sei ihr der Tod viel näher, nun, wo ein anderer ihn erleiden musste, als damals, wo sie selbst im Netz der Spinne ihn erwartet hatte. »Wenn ich doch etwas tun könnte«, sagte sie und weinte.
Er ist vielleicht der erdgebundenste Mensch unserer Zeit. Die Pflanze ist ihm verschwistert wie das Tier. Und die Sonne und alle Gestirne nehmen den Bruder auf in ihren Reigen.
Waldemar Bonsel starb im Alter von 72 Jahren am 31. Juli 1952. In einer feierlichen Zeremonie vergruben die Witwe und ihre Freundinnen die Urne mit seiner Asche auf dem Ambacher Grundstück.
Man wusste immer, dass der Bonsels da begraben, beerdigt ist. Das gab so ein gewisses mystisches Gefühl, dass da ein wildes Grab irgendwie ist. Und der Garten war ja auch so von hohen Bäumen bestanden, etwas dunkel, so mit satten grünem Gras. Und man ist nicht reingegangen, wenn man nichts da zu suchen hatte. Es war, da war so ein etwas verwunschenes Gebiet. Der Garten war eher etwas düster, der Bonselsgarten.
In seinen Garten bin ich hineingegangen, so tief, dass meine Füße nicht mehr zurück über den Kies finden, dass sie verweilen müssen im Schatten seiner Blätter, unter den strahlenden, schweren Augen des Mittags.
Nach Waldemar Bonsels Tod werkelte, webte und flickte ein ganzer Immenstaat am leider schnell verbleichenden Bildnis des einst so schönen Waldemar. Die Witwe und ihre Helferinnen gruben einen enthusiasmierten Text der Nietzsche- und Rilke-Freundin Lou Andreas Salome aus. Sie schrieben Biografisches und editierten eine Gesamtausgabe seiner Schriften. Allerdings ohne die krasseren Erotika. Bis in die späten 60er Jahre hinein wohnten die beiden ehemaligen Bonsels-Geliebten, Edith und Maya von Schrenk, einträchtig zusammen in der Ambacher Kugelmühle. Sie besuchten täglich die Frühmesse in der Dorfkirche. Mathilde von Metzrath, auch eine im Ort lebende Geliebte des verstorbenen Dichters, folgte ihm als Erste ins Grab. Der Kreis der Bonsels-Bienen lichtete sich. Anatole Reniers Mutter, Pamela, die Nachbarin in der Seeuferstraße, starb 1986. Rosemarie, die dritte Ehefrau, 7 Jahre später.
Dann hatten Bonsels eine Dienerin, eine Haushälterin, die Betty. Und die Betty war so mit dem Haus Bonsels verbandelt, dass alle sie nur die Betty Bonsels, die hieß die Betty Bonsels, weil sie eben so mit dem Haus verbandelt war. Erst als sie starb und als ein Sterbebildchen gab, da sah man ihren richtigen Namen. Und sie hieß mit Namen nicht Betty Bonsels, sondern Betty Tod.
Sie musste an den Blumenelf denken, der ihr von seiner Wiederkehr in jedem Erblühen der Natur erzählt hatte. Und sie wünschte sich sehr zu wissen, ob auch die anderen Wesen, die den Tod der Erde starben, zum Licht zurückkehrten. »Ich will glauben, dass es so ist«, sagte sie leise.
Es muss keine christliche Auferstehung sein. Womöglich ist Waldemar Bonsels schon längst der Ambacher Erde entstiegen und flattert im Sommer als prächtig schillernde Libelle durch die Lüfte oder schnüffelt als Windhund im Gras. Vielleicht aber schwirrt er auch als kleine, freche, schlaue Biene Maya herum. Wer weiß. Auf einer weiteren Inkarnationsstufe soll das muntere Tierchen demnächst sogar im 3D-Format erscheinen.
Das war Bonsels und die Bienen, Mayas Schöpfer und die Frauen, ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle, Stefan Wilkening, Laura Mehr, Christiane Rosbach, Peter Veit, Heiko Rupprecht und Tobias Lelle. Technik Markus Huber, Adele Kurzil und Sebastian Lauer. Redaktion und Regie Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012.